Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Noch vor der Geburt ist es der allererste Sinn, den wir entwickeln. Der Tastsinn. Berührungen sind lebenswichtig, sagt auch der Tastsinnforscher Martin Grunwald, der dazu seit über 20 Jahren in Leipzig forscht.
Andere Dinge können wir eher zugeben, aber kaum, dass uns einfach die Nähe zu einem anderen Körper einfach als Bedürfnis fehlt. Also es ist viel einfacher zu sagen, ich bin sexuell nicht befriedigt und so weiter. Aber die einfache Körpernähe, das ist ganz schwer zu artikulieren, ganz schwer zu erkennen. Aber das verweist nochmal auf unseren Säugetierstatus. Kein Säugetier kann ohne
welche
Körperreize
andere
gesund
Berührung
leben.
Haben, erklärt er in einer Stunde Liebe. Außerdem geht es um Kuschelpartys in Berlin, die gegen Einsamkeit helfen sollen. Da geht Alex hin.
Ich fühle mich nach so Kuschelpartys immer wie ausgewechselt. Das klingt so ein bisschen klischeehaft, aber ich habe mal nach meiner ersten Kuschelparty habe ich ein Selfie gemacht und ich habe das erste Mal von mir selbst gesagt, wow, Alex, du siehst wirklich entspannt aus.
Also kuscheln und berührt werden, das wirkt sich sehr intensiv aus. Wie genau, darüber sprechen wir gleich in einer Stunde Liebe. Und zum Schluss gibt es noch eine Liebestagebuch-Premiere. Leon lebt in Japan und er erzählt uns zum ersten Mal von seiner offenen Beziehung zu einer Japanerin. Übrigens, wir haben ihn so ein bisschen dazu auch inspiriert.
Also ich habe viel mit meiner Freundin über eine Stunde Liebe geredet und auch über das Liebestagebuch und über Cleos offene Beziehung. Und dadurch sind wir auch auf die offene Beziehung gekommen.
Also eine Stunde Liebe kann manchmal auch wirklich das Leben verändern, Freunde. So sieht's aus. Los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Wie wichtig sind Berührungen eigentlich für uns? Was machen sie mit unserem Körper und dem Geist? Seit über 20 Jahren beschäftigt sich Tastsinnforscher Martin Grunwald mit diesen Fragen. Dafür hat der Psychologe an der Uni Leipzig ein Haptiklabor am Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung gegründet. Das Labor leitet er auch. Hallo nach Leipzig, Herr Grunwald.
Ja, servus, hallo.
Sie schreiben in Ihrem Buch Homo Hapticus, der Tastsinn ist der einzige Sinn, ohne den der Mensch nicht leben kann. Wie kommt das?
Ja, im Prinzip gilt das für alle Säugetiere, beziehungsweise für alle Tiere überhaupt. Ja, also jedes Lebewesen, was auf dieser Erde kreucht und fleucht, muss über die Fähigkeit der Tastsensibilität verfügen. Sonst kann man sich in einer dreidimensionalen, räumlichen Welt nicht zurechtfinden. Der Tastsinn ist sozusagen ein biologisches Grundprinzip. Alle anderen Sinnessysteme müssen nicht ganz unbedingt vorhanden sein. Aber ohne Tastsinnessystem geht es für gar kein Lebewesen auf dieser Welt.
Ab wann beginnen wir Menschen denn mit dem Tasten?
Sehr früh, also bereits im Mutterleib, in der 7. Schwangerschaftswoche, wenn wir ungefähr so 1,8 Zentimeter groß sind, da kann man schon nachweisen, dass wir auf Berührungsreize im Bereich der Lippen mit Abwehrreaktion allerdings reagieren.
Okay, Abwehrreaktion, wie meinen Sie das?
Ja, der kleine Fötus, der mag diese Berührung nicht und er wird dann zurückweichen und zurückzucken sozusagen.
Und wenn der Fötus jetzt ein bisschen größer wird, ist dann so die erste Berührung, die man dann so hat, der eigene Körper?
Wohl der eigene, aber eben auch die Begrenzung durch den mütterlichen Bauch. Das sind ganz wichtige und zentrale Körpererfahrungen und wahrscheinlich prägen die uns auch ein Leben lang.
Bevor wir später drauf kommen, wie das ist mit Berührungen mit anderen, bleiben wir mal bei diesen eigenen Berührungen. Wie oft berührt sich denn ein Mensch eigentlich selbst am Tag?
Also der erwachsene Mensch berührt sich insbesondere im Gesicht zwischen 400 und 800 Mal am Tag. Also das ist schon ganz beträchtlich. Und wir wissen auch, dass auch ein Fötus im Mutterbauch schon diese gesichtsbezogenen Selbstberührungen durchführt. Insbesondere dann, wenn die Mutter ein hohes Erregungs-, also ein Stressniveau zeigt, dann berührt sich offensichtlich auch der Fötus selbst. Ja. Wahrscheinlich mit der Funktion, sich sozusagen emotional zu beruhigen.
Ich glaube, diese Zahl, die Sie gerade genannt haben, 400 bis 800 Mal im Gesicht selber berühren, Herr Grunwald. Ich glaube, das hat so ein bisschen zum Aufhorchen eingebracht. Ist das was, das man vielleicht macht, ohne es zu merken?
Ja. Ja, genau. Das sind völlig unbewusste Bewegungsprozesse. Die werden uns in der Regel nicht bewusst. Und ich glaube, wenn sie uns bewusst werden würden, na, dann würden wir staunen.
Im Grunde tastet man öfter das Gesicht, als das, dass man sich es im Spiegel anschaut, so ungefähr. Ne?
Ja, sicher. Ganz sicher. Ja.
Was für einen Sinn haben denn Berührungen dann? Sprichwörtlich die Welt begreifen?
Ganz sicher. Also das steckt ja schon in dem Wort drin. Ja, wir greifen, wir begreifen. Und ohne diesen körperlichen, interaktiven Akt zur äußeren Umwelt können wir die äußere Welt gar nicht verstehen. Also wir brauchen sozusagen die Körperinteraktion, das Begreifen, das Antasten der Dinge der äußeren Welt, um die äußere Welt in ihren Eigenschaften zu verstehen. Also das kann man mit dem Auge und mit dem Ohr nur begrenzt. Mhm. Der physische Kontakt, das ist eigentlich der, den wir suchen und auch lebenslang brauchen.
Schauen wir doch mal auf die positiven Wirkungen. Zuerst, wenn ich liebevoll berührt werde, gestreichelt oder gekuschelt, was passiert dann mit mir?
Also, wenn Sie gesund sind und die Bedingungen stimmen, der Partner stimmt, die Situation und auch die Berührungsstärke, dann lösen diese Berührungsreize also einen sehr komplizierten und komplexen biochemischen Mechanismus in unserem Körper und insbesondere in unserem Gehirn aus. Und die Folge solcher Berührungsreize ist allgemeines Wohlbefinden und eine weitreichende Entspannungsreaktion des Körpers. Die Atmung wird flacher, die Herzfrequenz wird langsamer, die Muskulatur entspannt und das Immunsystem hat also auch noch was davon. Also das ist also alles auch wissenschaftlich sehr gut belegt.
Und jetzt abgesehen von meinem eigenen Wohlbefinden, wie verändert sich denn vielleicht mein Verhalten, je nachdem, was ich so anfasse?
Nun ja, also Berührungsreize, sozial vermittelte Berührungsreize stimmen uns allgemein milder. Ja, also das ist sozusagen ein ganz klassischer Effekt. Wenn wir positive Körpererfahrungen machen, sei es der weiche Stuhl oder die warme Badewanne, dann wirkt sich das also auch auf unseren psychischen Grundprozess aus und unsere Urteilsprozesse, wie wir Psychologen sagen, werden dann also auch milder. Wir beurteilen dann auch andere Menschen milder. Berührungsreize, sozial vermittelte Berührungsreize sind ja nicht umsonst auch beziehungsförderlich.
Sie haben da so ein Beispiel in Ihrem Buch, wenn ich eine Tasse Tee in der Hand halte, was passiert dann?
Nun ja, also eine warme Tasse, überhaupt Wärmereize interpretieren wir in der Regel, wenn es nicht zu heiß ist, als positive Reize. Und die führen dann eben auch dazu, dass wir so in eine bessere und positive Stimmung geraten, im Verhältnis zu einem eiskalten Glas Wasser zum Beispiel, je nach Außentemperatur natürlich.
Tasten oder fühlen Frauen und Männer eigentlich anders?
Kann man so nicht sagen. Ja, das ist eine Spezies, zwei Geschlechter, die fühlen in der Regel genau dasselbe, aber es gibt gewisse feine kleine Unterschiede, die man nur in speziellen Experimenten herausbekommen kann. Zum Beispiel die Schmerzwahrnehmung ist bei dem weiblichen Organismus bedingt durch den hormonellen Zyklus etwas verändert. Das ist also über die 30 Tage nicht gleich die Fähigkeit, Schmerzen zu verarbeiten. Aber ansonsten, die beiden Geschlechter sind kaum zu unterscheiden.
Jetzt muss eben nicht jede Berührung uns auch gut tun oder wohlgemeint sein. Wie ist das eigentlich? Wie unterscheiden wir das? Wann ist eine Berührung eine gute Berührung?
Das entscheiden wir individuell. Ja? Also der Berührungsakt wird ja durch viele Parameter charakterisiert. Die Person, die Zeit, der Ort, die Stärke auch der Berührung. Und wenn einer von diesen Parametern uns nicht gefällt, dann erleben wir eine Berührung durchaus als Übergriff, als Belastung, als Stressor. Und das sind ernstzunehmende Phänomene und dem weichen wir in der Regel auch aus.
Aber Sie sagen ja, wir sind eine Spezies und trotzdem gibt es zum Beispiel auch kulturelle Unterschiede, was Berührung angeht. Wie kommt das?
Das sind Lernprozesse, die dahinter liegen. In einigen Kulturen ist es absolut üblich, sich im alltäglichen Gespräch eben auch körperlich des anderen zu vergewissern, Sympathie, durchaus auch Antipathie durch Körperdirektsignale zu transportieren. Und unsere Kultur, die ist da eher zurückhaltend. In südländischeren Breitengraden, da sehen Sie, dass innerhalb von einer Stunde fassen sich die Leute da 20 Mal an, ganz kurz.
Also an die Schulter, an den Unterarm.
Zum Beispiel, ja, um auch ihre Verbundenheit zum anderen zu demonstrieren. Und das muss man lernen von Kindheit auf. Und wie gesagt, das erklärt das, dass es halt ein Lernprozess ist. Ja.
Was passiert eigentlich, wenn einem Menschen Berührungen fehlen? Wenn man zum Beispiel länger Single ist und Freunde, Familie vielleicht auch fern sind und einen dann kaum ein Mensch in den Arm nimmt. Was macht das Fehlen von Berührungen mit uns?
Also grundsätzlich brauchen wir diese Art von Reizkonfiguration, ne, dass unsere Haut entsprechend adäquat verformt wird, ganz sachlich formuliert. Wenn es fehlt, dann fehlt was und dann fehlt auch was bei der psychischen Bewältigung. Beschäftigung unseres Alltags. Wir können dann Drogen nehmen, wir können Alkohol konsumieren, rauchen, ganz viel Sport treiben. Also gewisse kompensatorische Maßnahmen macht dann eigentlich jeder, der lange Zeit ohne Berührung auskommen muss. Auf jeden Fall tut es den meisten Menschen, also nicht allen, aber den meisten Menschen, tut Berührungsmangel auf lange Sicht gesehen nicht gut.
Wie das sein kann, wenn man kaum Körperkontakt hat, hören wir gleich in einer Geschichte. Ein 26 Jahre alter Berliner erzählt von seiner Einsamkeit. Ihr hört eine Stunde Liebe. Eine Stunde Liebe hier. Ein Gefühl, das entsteht, wenn Berührungen fehlen oder entstehen kann, ist Einsamkeit. Über dieses Gefühl sprechen wir eigentlich viel zu wenig. Dabei finden viele Deutsche, dass es ein großes Problem in der Gesellschaft ist. Ein ARD-Deutschland-Trend hat vor einem Jahr gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten das so sehen. Wie kommt es dazu, hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Carsten Kaminski gefragt und er hat Alex getroffen. Alex ist 26, leidet an Einsamkeit. Was ihm dagegen hilft, ist Kuscheln in großer Runde mit Fremden.
Okay, wer will es schon offen sagen? Ich fühle mich einsam und ich brauche Nähe. Das, glaube ich, können viele nicht machen.
Alex ist 26 Jahre alt. Er trägt kurzes Haar, eine Brille und ein rosa T-Shirt. Alex heißt in Wirklichkeit anders. Er hat sich gewünscht, seinen Namen zu ändern, weil er sehr offen über seine Probleme spricht.
Also es bereitet mir wirklich teilweise auch körperliche Schmerzen, diese Einsamkeit. Und es ist so ein... Wenn ich beschreiben müsste, ist es wie so ein Zerren in mir. Es ist ein seelischer, psychischer und physischer Schmerz.
Durch eine Psychotherapie hat Alex erkannt, dass er unter einer Depression leidet. Auch seine Einsamkeit ist ihm bewusst geworden. Als Gründe nennt er unter anderem sein Single-Leben und die Distanz zu Freunden. Viele sind nach dem Studium weggezogen.
Ich hätte gerne jemanden zum Reden. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich brauche eigentlich auch Menschen in meinem Leben und ich merke, dass es was anderes ist, über WhatsApp zum Beispiel zu schreiben, hey, ich habe das und das erlebt, oder wirklich dann die Reaktion zu sehen, sich auszutauschen.
Vor allem fehlen Alex Berührungen. Deshalb besucht er ab und zu Kuschelpartys in Berlin-Kreuzberg.
So eintauchen in das Gefühl des Geborgenseins.
Die Partys finden in einem großen Saal statt. Auf dem Boden werden Matratzen und Kissen verteilt. Geleitet wird die Veranstaltung von Rosi. Sie nennt sich selbst Kuscheltherapeutin. Hier geht es nicht um sexuelle Berührung, sondern um Entspannung, Vertrauen und den Umgang mit Berührungen.
Ich würde dich jetzt gleich berühren am ganzen Körper. Und damit du für dich üben kannst, was für dich eine angenehme Berührung ist, darfst du mit Ja bestätigen. Und was für dich unangenehm ist, sich nicht gut anfühlt, ich würde das zwischendurch auch mal ein bisschen herausfordern, dass du auch mal üben darfst, bewusst Nein zu sagen.
Normalerweise besuchen rund 40 Teilnehmer die Kuschelparty. Davon sind die meisten männlich. Aber diesmal ist Alex alleine, weil nicht alle beim Kuscheln aufgenommen werden wollten.
Ich fühle mich so richtig wohl und geborgen.
Alex trägt eine Jogginghose und genießt die Berührungen. Sein Gesicht, seine Arme, seine Hüfte, sein Po und seine Beine werden mit den Händen von Rosi berührt.
Es gibt wirklich, das füllt die leeren Zellen wieder auf. Und auch wenn es vielleicht nur für einen kurzen Moment ist und man geht sofort hier raus und man fühlt sich sofort wieder erschlagen, aber für den Moment ist man wirklich, kommt man irgendwie an. Man hat das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein und Geborgenheit, was man vielleicht wirklich kaum im Alltag so erlebt.
Kuscheln mit anderen bedeutet aber nicht nur Entspannung. Für viele ist es auch eine Überwindung, wie Alex bei den Kuschelpartys beobachtet hat.
Und man merkt dann immer, wie die Männer dann so sehr sich zu den Frauen hin richten. Und wenn sie dann merken, schon vorbei, dann stehen sie meistens wirklich wie bestellt und nicht abgeholt so in der Gegend rum und müssen dann nur gedrungen halt mit Männern kuscheln. Ich hatte von Anfang kein Problem damit, weil für mich ist es nicht das Geschlecht entscheidend, sondern der Mensch. Und ist dieser Mensch bereit, sich mir in dem Sinne zu öffnen und mir zu vertrauen?
Durch die Kuscheltherapie ist für Alex klar geworden, Berührungen helfen gegen Einsamkeit.
Ich fühle mich nach so Kuschelpartys immer wie ausgewechselt. Das klingt so ein bisschen klischeehaft, aber ich habe mal nach meiner ersten Kuschelparty habe ich ein Selfie gemacht und ich habe das erste Mal von mir selbst gesagt, wow, Alex, du siehst wirklich entspannt aus.
Wie wichtig Berührungen für Menschen sind, darüber sprechen wir in einer Stunde Liebe. Danke nochmal an Alex, dass er so mutig war, offen über seine Einsamkeit und seine Kuscheltherapie zu sprechen. Ich habe den Psychologen Martin Grunwald in eine Stunde Liebe zu Gast. Er beschäftigt sich intensiv seit 20 Jahren mit dem Tastsinn. der Menschen, was Berührungen mit uns machen. Herr Grunwald, jetzt haben wir die Geschichte von Alex gehört, dem Körperkontakt ja sehr fehlt und der daraus eine Einsamkeit und dann sogar eine Depression entwickelt hat. Ist das typisch, wenn wir weniger Berührungen mit Menschen haben?
Also jeder Mensch reagiert auf Berührungsmangel unterschiedlich. Aber die Tendenz ist schon so wie bei dem jungen Mann. Nur der Unterschied zu vielen anderen ist, dass sie das gar nicht artikulieren können, dass sie das gar nicht in Sprache bringen können, was ihnen eigentlich fehlt. Das ist zum Teil ein so absurder Gedanke für viele Menschen, dass ihnen sozusagen Körperkontakt fehlt. Also viele andere Dinge können wir eher zugeben, aber kaum, dass uns einfach die Nähe zu einem anderen Körper einfach als Bedürfnis fehlt. Also es ist viel einfacher zu sagen, ich bin sexuell nicht befriedigt und so weiter. Aber die einfache Körpernähe, das ist ganz schwer zu artikulieren, ganz schwer zu erkennen. Aber das verweist nochmal auf unseren Säugetierstatus. Kein Säugetier kann ohne Körperreize gesund leben. Und der junge Mann hat wenigstens die Quelle auch seiner, wahrscheinlich auch seiner Depressionen erkannt.
Sie forschen ja länger zu dem Thema. Was beobachten Sie denn? Distanzieren wir uns körperlich immer weiter in der digitalisierten Welt? Spielt das eine Rolle?
Die Gefahren zumindest in den Industrienationen sind immens groß. Also man muss sich halt immer entscheiden. Entweder beschäftige ich mich mit einem digitalen Medium zum Beispiel, Smartphone, Tablet, Fernseher und so weiter, oder ich nehme mir Zeit für andere Menschen. Und viele entscheiden da zugunsten der Technik. Und dann fehlt natürlich die Zeit für den intensiven Austausch, um Nähebeziehungen aufzubauen. Also das fällt ja nicht vom Himmel. Das sind ja lange Prozesse, die es benötigt, damit sich Menschen wirklich nahe kommen. Es hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun, sondern sozusagen mit dem Vertrauen, auch mit dem körperlichen Vertrauen. Das muss sich aufbauen, dafür braucht es Zeit. Und ich glaube, unsere neue Zeit mit all diesen lustigen Verführungen, die spielt dem da sozusagen in die Hände der Einsamkeit. Insbesondere, ich erinnere daran, dass die Engländer ein Ministerium gegründet haben für gegen Einsamkeit. Die haben ein Einsamkeitsministerium und ich denke, das ist auch für unser Land eine durchaus mögliche Alternative, um mit diesem wichtigen Thema umzugehen.
Das haben die vor etwas mehr als einem Jahr gemacht. Haben Sie denn das Gefühl, jetzt auch Einsamkeit oder eben das Fehlen von Berührung, das ist ein Tabuthema in der Gesellschaft oder ist es einfach wirklich den Leuten nicht bewusst?
Das sind zwei Ebenen, glaube ich. Also einerseits ist es das vielen Menschen nicht bewusst. Und dann auf der anderen Seite ist es sicherlich auch tabuisiert. Also sie können viel einfacher über ihre sexuellen Bedürfnisse und Malaisen sprechen, aber über die, über den Zustand, dass sie sich einsam fühlen und allein, was ja extrem menschlicher Zustand ist, das ist sicher sehr schwer, darüber zu reden. Also kann sich jeder mal selber fragen, mit wem würde er darüber reden können?
Machen wir uns doch mal zum Schluss nochmal so eine Art Fragebogen, den wir durchgehen. Bitte vervollständigen Sie doch die Sätze. Berührungen werden sehr individuell wahrgenommen, weil
jeder Mensch einzigartig ist.
Berührungen verändern sich heutzutage dahingegen, dass
wir wahrscheinlich zu wenig Zeit uns nehmen.
Wir berühren nicht nur Menschen, sondern auch
vorzugsweise Säugetiere.
Säugetiere, also damit meinen Sie jetzt einen Hund, eine Katze?
Zum Beispiel,
ist das ein guter Ersatz, wenn ich jetzt eben keinen Partner gerade habe oder keine Partnerin?
In fast jedem zweiten Haushalt unseres Landes lebt irgendein Haustier. Das sagt eigentlich schon alles.
Dann habe ich mich noch so gefragt, haben Sie das Gefühl, in den letzten anderthalb Jahren haben wir ja die MeToo-Debatte so gehabt, hat die eigentlich vielleicht auch die Art verändert, wie wir über Körperkontakt sprechen, das Ganze wahrnehmen, eben so eine Hand auf dem Knie oder der Schulter?
Ich denke schon. Also zumindest kann ich dafür für meinen Geschlechtsteilbereich sprechen, die männliche Seite. Das wird einem schon natürlich bewusst, was es da für Probleme auch gibt in dem zwischengeschlechtlichen Verhalten. Und ich denke, das wird auch zu mehr, noch mehr Zurückhaltung führen bei der beim Austausch der beiden Geschlechter. Das wird sich auch sicherlich wieder beruhigen und vielleicht zurückpendeln, aber ich glaube, momentan herrscht die absolute Vorsicht vor.
Oder die Frauen werden Forscher, wer weiß. Ja. Ihre Prognose, wie wird sich unser Tasten in Zukunft verändern? Wir leben ja momentan eher so in einer, würde ich sagen, visuellen Gesellschaft. Verändert das, wie wir Dinge begreifen, fühlen, vielleicht auch uns selbst anfassen?
Ja, ich denke, das ist einfach ein technologischer Effekt und den beobachten wir auch in einigen Studien. Also die Tastsinnesfähigkeit des Menschen wird durch die digitale äußere Umwelt nicht gefördert. Das muss man ganz klar sagen. Die analoge Welt, die Auseinandersetzung mit der analogen, dreidimensionalen Welt, die fördert den Tastsinn. Und da sehen wir ganz andere Entwicklungen und das beurteile ich eher negativ.
Also Sie forschen ja seit über 20 Jahren. Machen Sie sich als Tastsinnforscher Sorgen?
Ja, absolut. Und insbesondere was Kinder- und Jugendentwicklung angeht, da denke ich, müssen wir unbedingt gegensteuern. Wir müssen es schaffen, den Kindern wieder die analoge, die dreidimensionale Welt schmackhaft zu machen und sie ihnen auch anbieten in Lehrkonzepten, in familiären Konzepten. Und ja, ich denke, wir müssen da ja vieles nachregeln.
Einfach mal im Dreck oder Schmutz spielen gehen, so klingt
rausgehen
das für mich.
Würde ja schon völlig reichen.
Der Frühling kommt, man kann raus, Picknickdecke und so weiter. Der Tastsinnforscher Martin Grunwald, sein Buch Homo Hapticus, warum wir ohne Tastsinn nicht leben können, gibt es für knapp 20 Euro. Danke Ihnen für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Ich danke Ihnen.
Eine Stunde Liebe feiert eine kleine Premiere. Wir haben einen neuen Mann in der Liebestagebuchrunde. Wir nennen ihn auf seinen Wunsch hin Leon. Und Leon lebt in Japan, hat seit kurzem seine Beziehung da geöffnet. Leon erzählt uns von einem gemeinsamen Barerlebnis, einer Art ja Swinger Club Light. Dabei sind solche Bars in Japan eigentlich rechtlich so in der Grauzone und Leon war mit seiner Freundin trotzdem da.
Ich wohne in Japan und ich bin 29 Jahre alt. Ich bin mit einer Japanerin zusammen, jetzt schon seit ein bisschen über 2 Jahren. Und wir wohnen aber relativ weit auseinander in Japan, ungefähr 300 Kilometer. Und wir können uns nicht so oft sehen. Deswegen haben wir vor ungefähr 8 Monaten entschieden, dass wir eine offene Beziehung versuchen. Also ich hatte eine Freundin, die in einer offenen Beziehung war, oder habe ich ihr viel erzählt. Und sie hat dann irgendwann vorgeschlagen, dass wir das doch mal ausprobieren können. Es gibt in Japan, es nennt man Happening Bar. Dort waren wir 2 Mal und es ist eher eine sexpositive Bar. Also man kann dort nur als Pärchen rein, auch nicht als gleichgeschlechtliches Pärchen, sondern nur Mann und Frau zusammen können dort rein. Und vorne ist einfach wie so eine Bar, wo man so ein bisschen sitzen kann und hinten gibt es dann einen großen Spielraum. Als wir das erste Mal dort waren, waren sehr viele Leute da und der Spielraum war gefüllt mit Menschen. Ja, das war das erste Mal im Swinger Club und sehr interessantes Erlebnis, so viele Leute zu sehen, die in einem kleinen Zimmer Sex haben. Und dann haben wir ein bisschen zugeguckt und hat es auch nicht lange gedauert, bis uns ein Pärchen eingeladen hat, aber nicht zum Swapping, sondern nur so zum Nebeneinander Sex haben eher. Und er hat dann aber sehr schnell die Situation dazu gebracht, dass wir tauschen. Und dann habe ich sehr schnell meine Erektion verloren, nachdem wir getauscht haben. Es war dann unmöglich für mich, nochmal steif zu werden. Ich bin sehr erregt eigentlich davon, wenn meine Freundin mit anderen Männern Sex hat und ich zugucke, aber es ist keine sexuelle, oder ich fühle es nicht mehr als sexuelle Erregung. Und ich kann mich dann nicht mehr auf meinen eigenen Sex konzentrieren, weil meine volle Aufmerksamkeit dann bei meiner Freundin liegt. Es fühlt sich an wie auf einer Achterbahnfahrt. Also es fühlt sich an, als wenn ich vom Reizen überflutet bin und vollgepumpt mit Adrenalin bin und dann bekomme ich keine Erektion mehr. Die Frau, mit der ich dann beim Sex war, hat sehr lange versucht, dass ich wieder eine Erektion bekomme, aber es hat nicht wirklich funktioniert und ich habe dann irgendwann einfach gefragt, ob wir zurücktauschen können und dann war ich auch sehr glücklich, meine Freundin wieder zu haben. Danach haben wir dann nochmal mit dem anderen Pärchen, mit den beiden war es um einiges netter, weil der Mann um einiges netter war und nicht so fordernd wie der erste. Aber mit dem Pärchen war er die ganze Zeit meine Freundin im Mittelpunkt und das war eigentlich angenehmer für mich. für mich ist das Swapping eigentlich schon sehr erregend und macht Spaß, aber oft kann ich es dann doch nicht so genießen, weil ich keine Reaktion bekomme. Danach sind wir dann duschen gegangen und haben uns ein bisschen Zeit genommen und dann hatten einfach meine Freundin und ich alleine Sex in dem Playroom und das war sehr, sehr guter Sex.
Leon erzählt in nächster Zeit mehr von seinem Liebesleben in Japan. Mit diesem Liebestagebuch kommen wir zum Ende. Ich bin Shanli Anwar. Ich danke euch fürs liebevolle Lauschen. Genießt den Frühling.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.